E-Bike X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Eurobike-Spezial am zweiten Tag der Eurobike. Heute melden sich Moritz Pfeiffer. Ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und neben mir sitzt hier der Georg.
Ja, hallo, ich bin der Redakteur beim BikeX Online-Magazin. Du war jetzt natürlich dann heute schon mächtig unterwegs und wir haben einen Gast mitgebracht, den wollen wir natürlich auf keinen Fall vergessen.
Genau, Christian Till, Head of Marketing bei Bergamont.
Richtig, ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist und ganz tolle Sache, dass wir nicht immer nur wir Redakteure hier sind, sondern dass wir auch den einen oder anderen auch in der Fahrradbranche prominenten Gast, wie jetzt heute Christian, hier am Start haben, freut mich ganz besonders.
Du hast gerade schon erzählt, Georg, du bist heute auch wieder weit unterwegs gewesen, weite Wege gelaufen auf der Eurobike. Was waren deine Highlights des zweiten Tages?
Ich habe mir heute auch wieder die Hacken abgelaufen, wie in jedem Jahr. Und ich habe dann doch einige spannende Sachen, also neue spannende Sachen gefunden. Wir haben zum Beispiel der Motorhersteller Brose bringt jetzt 2024 einen neuen Mittelmotor Modell Peak, der jetzt im Vergleich zu seinem Vorgängermodell doch deutlich kompakter ist und man mischt es auch dann, also Brose hat sich ja vom reinen Motorhersteller inzwischen zum Vollanbieter praktisch, also mit entsprechendem Equipment, den Komponenten dazu, die es zum Antriebssystem braucht und unterschiedlichen Akkugrößen, zwei unterschiedliche Akkugrößen mit 868 Watt und 814 Wattstunden und 468 Wattstunden, also zwei Größen, die halt jetzt der Markt so mehr oder weniger verlangt. Das eine eben für Tourenräder, ja, Mountainbikes etc. und das andere halt für leichte Fahrräder. Ne? Das war jetzt eine Sache, die hier ab ganz neu ist auf der Eurobike. Dann habe ich auch noch entdeckt, ein ganz spannendes Cargo-Bike, also ganz andere Richtung im Prinzip, wo das Gewicht jetzt keine Rolle spielt. Ja, spannend deshalb, das InVelo 4 nennt sich das ganze Projekt, vom Christoph Bandle, auch ehemals bei Brose der Chef und jetzt selbstständig schon seit langem und spezialisiert auf Cargo-Bikes. Und das InVelo 4 fährt mit einem Generator. Also es gibt keinen klassischen Antriebsstrang mehr, sondern man tritt in die Pedale und das Fahrzeug fährt los. Also es ist ein Pedelec, zweispurig, vorne und hinten. Es sieht natürlich eher aus wie ein Transporter. Ja. Es hat aber eben keine Kette und die Geschwindigkeit regle ich durch die Trittfrequenz zum einen und ich habe auch noch 5 Unterstützungsstufen und ich kann natürlich auch rückwärts fahren, indem ich einfach rückwärts trete. Und das ist natürlich echt schon eine spannende Sache. Ja. Ja, also ich bin mal kurz damit gefahren, es funktioniert schon echt klasse. Man ist da noch an der Software noch ein bisschen dran, das auszuloten. Aber das ist natürlich was, das muss man auch klar dazu sagen, das ist für einen gewerblichen Gebrauch. Also wir sind dann bei Preisen, die dann schon deutlich, deutlich im zweistelligen Bereich sind für so ein Cargo-Bike. Aber man kann natürlich auch, das Gesamtgewicht liegt bei 500 Kilo. Und das braucht man jetzt im normalen Bereich, jetzt im Privaten nicht. Ja.
Also ich würde ja jetzt gerne behaupten, als der Redakteur von Roadbike und auch für Gravelbike, dass es solche ganz krassen, wie ich finde, Innovationen auch im Rennrad und auf dem Schotterbereich gibt. Da habe ich den Eindruck, ohne die Entwicklungen jetzt schlecht machen zu wollen, ist aber eher Optimierung. Während es bei Elektrobike und bei Lastenrädern, was du jetzt da gerade erzählst, ja wirklich nach Revolution irgendwo noch ein Stück und richtigen großen Innovationssprüngen anhört, die, wenn ich das so die haben von außen betrachte.
Die haben wir tatsächlich drin und da komme ich auch schon gleich zum nächsten Rad, was es gibt. Und der Christian hat uns ja auch noch spannende Sachen hier mitgebracht, die wir heute Vormittag schon mal angeschaut haben. Also der schwäbische Fahrradhersteller Centurion, er hat jetzt ein Tiefeinsteiger gebaut, der nicht so klassisch mit diesem typischen Schwanenhalsrahmen, sondern das schaut ein bisschen aus wie so ein V und man hat wirklich, also ich habe es abgemessen, der Einstieg liegt bei ungefähr 30 Zentimeter Höhe vom Boden weg. Ja. Schaut sehr ungewöhnlich aus, ja, aber es ist natürlich ganz leicht zu fahren und man hat auch die steuernde Sitzrohr relativ flach gemacht, sodass man auch leicht auf den Boden kommt mit den Füßen und das insgesamt sehr komfortabel zu beherrschen ist. Also das ist so für mich eins, der im normalen Elektroradbereich für den normalen Nutzer schon ein spannendes Fahrrad, das man meiner Meinung nach unbedingt mal fahren sollte. Ich hatte jetzt leider keine Zeit, das mal selber kurz zu testen, aber es schaut auch sehr außergewöhnlich aus und es fährt sich schon rein von der Optik und weiß ich jetzt so von der Geometrie, so wie ich es gesehen habe, wahrscheinlich ziemlich komfortabel. Mhm.
Christian, siehst du das auch so, dass gerade die richtige Musik bei den E-Bikes ist und bei den Lastenrädern, bei den, ich sag mal, Rädern, die jetzt nicht nur für den Spaß konzipiert sind, sondern auch so ein bisschen für den Alltag, für den Nutzen?
Also ich habe jetzt noch nicht alle Hallen hinter mir bei der Eurobike. Also Georg hat wahrscheinlich schon wesentlich mehr gesehen als ich. Aber ich war tatsächlich überrascht. Ich würde ein Stück weit sogar widersprechen. Ich habe tolle Sachen gesehen, die auch in den Performance- und Spaßbereich reingehen. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz unser Kerngeschäft. Also wir sind ja auch mit einem neuen Claim hier auf der Messe vertreten. We are Mobility, zu Deutsch wir sind Mobilität. Also können wir gleich sicher nochmal tiefer darauf einsteigen, was das jetzt wirklich für uns bedeutet. Das heißt, wir haben natürlich den Kern unserer Innovationskraft schon im Cargo-Bereich, also alles, was jetzt Transportmöglichkeiten sind oder aber auch E-SUV, also omnipotente Fahrzeuge, also alles, was jetzt den mobilen Wandel vorantreibt, versuchen wir natürlich da auch das mit neu zu denken. Da sind wir sicher nicht die Einzigen, aber ich würde dir recht geben, insofern, dass wahrscheinlich das meiste Potenzial an Fahrzeugveränderungen in dem Bereich steht. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt das Rad nicht ganz neu erfindet, bei so einem Performance-getriebenen Rad eher in Marginalien dann die Innovation stattfindet.
Es wird schneller, es wird leichter, es wird vielleicht ein bisschen noch optisch verändert, aber solche ganz grundlegenden Änderungen an der Antriebsart oder so erleben wir ja zurzeit nicht. Bei dem Bereich Roadbike, Gravel, Mountainbike glaube ich auch nicht, kann man sagen. Aber wenn du sagst, We Are Mobility, diese Eurobike-Messe hier, die geht ja auch nicht nur das Fahrrad zu denken im Sinne von wir kommen von A nach B, sondern es steht ja noch ein ganz anderer Aspekt irgendwo dahinter. Also wie sind wir mobil, wie sind wir in Zukunft mobil, vor dem Hintergrund ja auch, wir müssen irgendwo ein Stück weit auch die Art unserer Fortbewegung verändern und nachhaltiger
überdenken,
gestalten.
Ja.
Genau. Was sind da nach deinem Empfinden so gerade die größten Baustellen?
Ja, die größten Baustellen liegen tatsächlich ja gar nicht bei uns als Hersteller, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein infrastrukturelles Problem in erster Linie. Das heißt, du hast gerade den Verkehr betont. Also Verkehr entsteht ja dann, wenn wir jetzt Mobilität nochmal als Begriff definieren, wenn ich von A nach B möchte, entsteht Verkehr. Und je mehr Leute von A nach B wollen, wenn sich das dann mischt, dann haben wir eine Verkehrsregelung, die wir dann brauchen. Und das können wir natürlich als Hersteller nur bedingt beeinflussen. Wir versuchen es natürlich zu beeinflussen, indem wir jetzt auch, wenn wir sagen, we are mobility, das heißt ja wir, also nicht ich bin Mobilität, sondern wir alle sind Mobilität. Das ist schon mal ein wichtiger Unterschied, dass wir das alle sind. Und wenn wir es sind, das heißt, wir verkörpern das und Mobilität ist für uns erstmal ein Grundrecht des Menschen. Ne? Das heißt, sich zu bewegen und frei zu bewegen sollte jedem gegeben sein. So, wenn wir das aber alle wollen und wir denken, dass das hilfreich ist. Da müssen wir auch alle daran arbeiten. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir dann natürlich jetzt nicht nur über das Produkt nachdenken, sondern auch Lobbyarbeit machen. Ne? Egal, ob man jetzt Mitglied beim ADFC ist oder Zukunft Fahrrad oder was auch immer oder Cargo Bike jetzt unterstützt. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten oder bei einer Critical Mass mitfährt. Man muss dann auch die Politik ein Stück weit herausfordern und auch erzwingen. Es gibt ja ganz viele Role Models, um nicht jetzt wieder das Kopenhagen-Beispiel auspacken zu müssen. Aber man muss dann auch mit dem guten Beispiel vorangehen und auch darauf hinweisen, dass es eben nicht nur das Produkt alleine kann.
Mhm. Jetzt fällt mir direkt das Zitat von unserem Finanzminister von vor ein paar Wochen ein, wo Christian Lindner gesagt hat, beim Klimaschutz, ja, die Bürger müssen ja auch mitmachen. Ist das gerade bei so einem Streit- und Reizthema wie Verkehr auch die größte Hürde irgendwo? Also, dass man vielleicht auch nicht nur die Infrastruktur bereitstellen muss und das passende Produkt, sondern dass die Leute auch sagen müssen, okay, ich habe da Bock drauf, das wirklich zu nutzen?
Also, ich sehe es ein bisschen anders. Also, um auf die Frage so zu antworten, ja, in die Richtung, die gehen soll. Natürlich muss der Bürger mitmachen, ja, ganz klar, sonst funktioniert es nicht, ja. Aber die Hürden momentan, die wir sind ja alle in diesem Fahrradverkehr täglich unterwegs, ja, die sind doch meiner Meinung nach relativ groß, ja. Und die animieren den nicht so stark infiltrierten Bürger, wie wir das sind, jetzt nicht unbedingt, um aufs Fahrrad zu steigen. Ja? Mhm. Ich bringe immer so, für mich so das Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Auto losfahre von zu Hause und fahre jetzt von mir aus zum Einkaufen oder was zu besorgen, ja, dann ziehe ich mir ein paar Schuhe an, nehme einen Schlüssel und gehe raus und fahre los. Ja? Und wenn ich jetzt so das übertrage aufs Fahrradfahren, sollte das im Idealfall ähnlich einfach sein. Das ist es aber nicht, ja. Da geht es ja schon los. Sagen wir mal, wenn ich das Wegfahren von zu Hause auch relativ einfach gestalte, ja. Aber dann habe ich doch im Verkehr draußen, im Straßenverkehr, in unserer Straßenlandschaft doch erhebliche Hürden, die mir nicht gerade entgegenkommen und das Ganze eigentlich, also den Willen dann doch eher hemmen, anstatt momentan zu fördern. Ja.
Ja gut, wir hatten jetzt ja auch hier den Nationalen Radverkehrskongress, ne? Um nochmal auf das Lobby-Thema zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit untergegangen jetzt in der ganzen Eurobike-Euphorie und Erwartungshaltung, die man hatte. Wir hatten natürlich im Vorfeld schon darüber gesprochen. Das Ergebnis scheint, ich habe mich da noch nicht so ganz reingefuchst, scheint ein bisschen frustrierend zu sein. Also man ist da, glaube ich, noch nicht so ganz happy mit. Man darf aber eine Sache nicht vergessen. Ich bin komplett bei dir, dass man vielleicht bei sich selber so Beispiele findet und sagt, wenn ich jetzt morgen ins Auto steige oder aufs Fahrrad steige, ist manchmal ein bisschen Verzerrung der Wirklichkeit, weil wir müssen natürlich auch holistisch denken. Ne? Wir sind in Deutschland eigentlich relativ, wir haben nicht so die Megacities, ne? Jetzt überleg mal, was für große Cities es noch auf der Welt gibt und wie da die Verkehrsproblematik ist. Da bin ich allerdings überrascht. Ich habe, das ist jetzt schon eine Weile her, 90er Jahre in Paris studiert, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass eine Stadt wie Paris zu einer Fahrradstadt wird. Unmöglich, ne, wenn eine Place de l'Étoile oder sowas anschaut, was da abging früher. Und die haben es einfach radikal gemacht. Die haben einfach gesagt, hier, da und da fährt einfach kein Fahrrad mehr. Und diese Regierung,
keine Ahnung,
wurde gar nicht abgewählt. Im Gegenteil, die haben die gefeiert. Und wir haben immer die große Angst, dass wir, wenn wir so etwas bewegen wollen, dass ich dann eigentlich meine Aktien verschossen habe in meiner politischen Karriere. Und ich bin mir sicher, dass das nicht zwingend so sein wird, auch wenn Deutschland Autoland ist.
Mhm. Es gibt ja, du wolltest das Beispiel Kopenhagen nicht nennen, ich sage doch was dazu, dass die Leute in Kopenhagen, also das ist in Paris ja wahrscheinlich auch gar nicht anders, nicht deswegen Fahrrad fahren, weil sie diese Gesinnung haben und sagen, Fahrradfahren ist das Allertollste auf der Welt und ich bin quasi Überzeugungstäter, sondern weil es einfach das einfachste, günstigste und schnellste Verkehrsmittel ist. Also muss das Ziel sein, das so zu gestalten, dass es einfach das einfachste, sicherste, schnellste, angenehmste ist?
Auf jeden Fall. Also es
und ist, erst dann steigen die
genau,
Leute um?
Genau. Also es steckt was sehr Wichtiges dahinter, in dem, was du sagst. Und zwar, jetzt komme ich natürlich vom Hersteller, verkörper allerdings das Marketing und jetzt verantworte ich jetzt nicht direkt das Produkt oder den Vertrieb. Wir machen ja oft den Fehler, dass wir eine Marke sehr stark vom Produkt aus denken. Natürlich ist das unsere Quintessenz und wir wollen natürlich mit den Produkten die Menschen begeistern. Aber der Mehrwert ist ja nicht direkt das Produkt, sondern das, was ich damit mache. Und wenn ich den Menschen nahebringe, dass Fahrrad eigentlich, also für mich persönlich und für viele andere sicher auch, sowieso die geilste Erfindung ever ist, weil es dein Leben radikal verändert, wenn du viel auf dem Fahrrad unterwegs bist. Du hast einfach ein besseres Leben. Und viele, die jetzt erst auf dem E-Bike umsteigen, die berichten mir, die schreiben mir Mails, die rufen mich an, oh, wie toll, mein Leben ist schöner geworden. Und warum sollte das nicht unser allen Ziel sein, ne? Dass ich mein Leben bereichere, dass ich es lebenswerter mache, dass ich gesünder werde. Natürlich ist das Produkt das Vehikel dazu. Aber am Ende geht es doch darum, um ein hochemotionales Thema, um ein Gesundheitsthema, um ein Lebensgefühlthema und ein, ja, das ist einfach tiefgreifender als jetzt nur das reine Kaufen eines Produktes. Ist sicherlich auch eine sehr wichtige Komponente, aber das, was damit passiert, geht ja viel tiefer.
Es fiel eben schon der Begriff Autoland und gerade im Autoland Deutschland wird ja oft so argumentiert, ja, wäre alles gut, aber man muss ja auch sehen, da hängt ja eine ganze Industrie dran, da hängt die Automobilindustrie, wenn man die jetzt alle, wenn wir jetzt alle nur noch Fahrrad fahren, dann haben wir zwar irgendwie was für den Planeten getan, aber dann haben wir ja gleichzeitig unser Bruttosozialprodukt, unsere Wirtschaftskraft gekillt und allein deswegen quasi kann man hier jetzt nicht radikal auf Auto umstellen. Ist das nach eurer Einschätzung, ist das eine Fehldarstellung oder also kommen eventuell aus so einem Twist, wenn wir jetzt alle mehr Fahrrad fahren würden, was wir drei zumindest hier uns ja irgendwo erhoffen, als Konsequenz und als Folgen Probleme, die wir eigentlich ja dann aber auch nicht haben wollen?
Naja, ich glaube, ganz wichtig ist es, das Auto nicht zu verteufeln und auch nicht so Gegenwelten aufzumachen oder zu sagen, ich bin der Feind des Autos. Und wir sagen, we are mobility, heißt das in erster Linie, dass wir für Mobilität sind. Wie dann der Mobilitätsmix ist, ob der nachher intermodal mit Auto, mit viel Auto, mit wenig Auto, mit viel Bahn, mit viel Fahrrad ist, ist erstmal egal, solange es nicht ein reiner Status Individualverkehr ist. Und ich glaube, man muss einfach auch da wieder das Role Model sein und nicht sagen, wir sind die Guten und die Autofahrer die Bösen, weil das ist ja im Moment noch das Problem, dass ja so ein Grabenkriegsphilosophie da noch ist. Und ich glaube, es muss viel mehr in die Richtung gehen, dass Mobilität in erster Linie gut ist. Jetzt ist ja bei dem Automobil auch E-Mobilität ein sehr wichtiges Thema geworden und auch programmatisch. Es ist kein reiner Umstieg, es ist einfach ein neues Denken der Mobilität.
Ich wollte nochmal auf die Frage zurückzukommen, Moritz. Schaffen wir dadurch, schwächen wir unsere Wirtschaftskraft? Das war ja deine Ausgangsfrage. Und zum einen, wie der Christian auch schon gesagt hat, ich meine, wir schaffen ja jetzt plötzlich das Auto ab. Das ist ja Nonsens, ja. Also und auf der anderen Seite ist auch klar, ich meine, auch wir drei leben davon, ja. Es werden ja auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Das muss man ja auch mal sehen, ja. Und auch die Fahrradindustrie schafft Arbeitsplätze. Und das Totschlagargument mit der Automobilindustrie, das hängt mir ja schon zu den Ohren raus. Natürlich ist die Automobilindustrie. Ich sage jetzt mal, nicht nur in Deutschland, in Europa. Wir haben ja viele große Automobilfirmen hier recht stark. Ja. Die hat natürlich eine Wirtschaftskraft, das ist ganz klar. Aber wenn wir ein Miteinander machen, ja, und nicht so ein, wie man es manchmal künstlich schafft, ja, wo auch, da muss ich auch jetzt uns Medien und als Redakteure ins Boot holen, ja. Einfach zu versuchen, das Miteinander zu gestalten für ein gutes Leben, sage ich jetzt mal, in diesen Zeiten ganz vorsichtig. Ja, dann killen wir auch unsere Wirtschaftskraft nicht. Warum?
Ja, ich denke auch vor allem, dass der Absatzmarkt, der Kernmarkt ja schon längst nicht mehr nur Deutschland ist. Also wenn wir jetzt in Deutschland den Verkehr neu denken, killen wir ja nicht die Wirtschaftskraft Automobil zwangsweise. Ich glaube, wir würden da nur marginal auch das, wenn überhaupt, da was abgraben. Und worauf ich vorhin hinaus wollte, weil du hast recht, ne, die Frage war ja eigentlich eine andere von Moritz. Wir reden ja vom Schmelztiegel urban, also von der Stadt. Das heißt, in der Stadt haben wir grundsätzlich ein Verkehrsproblem. Und da wollen wir einfach die Qualität der Mobilität erhöhen und auch von der Lebensqualität die erhöhen. Und da geht es nur mit einem coolen Mix, mit einem intelligenten Mix. Also ich kann jetzt nur von unserer Stadt Hamburg sprechen. Wenn du jetzt das Beispiel dann nimmst von den Moja-Taxen, da ist ja per se das Konzept, dass du Sharing machst. Das heißt, und es funktioniert auch besser, weil das System, das sind ja alle smarte Systeme, das System dir ausrechnet, wann du am Flughafen bist und wo du zusteigen kannst. Und dann teilst dir halt schon ein Fahrzeug mit 5 oder 7 Personen immer. Und das ist halt super cool. Und mittlerweile, was ja da noch weitergetrieben wurde, ist ja, dass du dann nicht wie früher dein Taxi über die App buchst, sondern über die HVV Switch App zum Beispiel mit einer App mehrere Verkehrsmittel nutzen kannst. Also du kannst auch dir ein Fahrrad mieten, du kannst dir einen E-Roller mieten, du kannst aber auch ein E-Auto dir ziehen, du kannst aber auch mit der U-Bahn fahren oder eben, wie eben erwähnt, das Moja-Taxi nutzen.
Es ist aber nicht möglich, mit der DB-App, die wir wahrscheinlich alle drauf haben, eine Fahrradfahrkarte zu buchen.
Das ne?
so viel zum Thema. Ich
kürzlich, ne? Auch mal dran verzweifelt.
Ja, ne? Also die muss man am Automat ziehen. Ich kann Fahrkarte kann ich prima über die App buchen. Ja, das funktioniert echt super, das muss man sagen. Man kann jetzt über die Bahn schimpfen, wie man will. Ja. Aber da besteht schon noch Bedarf sozusagen, ja.
Ich habe es kürzlich versucht mit dem E-Bike und dem Kinderanhänger und dem Kind drin in eine normale S-Bahn zu kommen. Das war leider ein sehr hartes Brot, sage ich mal, und ich musste da den Eingangsbereich komplett, also das war einfach zu lang. Und das fand ich sehr schwierig, nachdem vorher auch schon die Herausforderung auf den Bahnsteig zu kommen, fast nicht möglich war, weil der Aufzug halt auch zu kurz war. Von daher passte das E-Bike mit dem Anhänger dran gar nicht rein. Also wir sprechen ja über ganz viele verschiedene Hürden, die aufgemacht werden, nicht nur in den Köpfen, sondern auch an verschiedenen Stellen, wenn man den Mobilitätsmix, wenn man eben Mobilitätsträger verbinden will, verknüpfen will, eben Fahrrad und Zug oder so, je nachdem. Das wird bei euch ja auch das Problem sein, wenn man zu großes Lastenfahrrad hat oder E-Bike, Anhänger, wie auch immer, dann wird ja einmal das Fahren natürlich ein Stück weit schwieriger, aber auch eben solche Anwendungsfälle, wie ich es jetzt hatte, wenn man mal eben in den Zug rein will oder so, oder?
Definitiv. Also das war mein erstes Streitthema bei meinen Anfängen bei Bergamont, also 2016, damals noch als PR- und Kommunikationsmanager. Hatte ich einen neuen Job, dachte, wow, super toll, fährst intermodal mit dem Fahrrad erstmal zur Bahn und dann in der Stadt benutzt du halt dein Fahrrad wieder. Fahrradkarte ziehen, also das, was du gerade gesagt hast. Und dann hatte ich halt ein Abo beim HVV und müsste ja dann jeden Tag eine Fahrradkarte ziehen. Und dann habe ich halt HVV angeschrieben, hallo, ich bin hier Fahrradhersteller, bin für die PR verantwortlich, das kann irgendwie nicht sein, gibt es kein Fahrradabo bei euch? Nee, gibt's nicht. Naja, dann bezahle ich ja fast, also 800 Euro umgerechnet, fast 1000 Euro im Jahr nur, um mein Fahrrad mitzunehmen, kann irgendwie nicht sein. Ja, dann sollte ich mir halt, ne, typisches, kennen wir ja, dieses Problematik mit Falträdern und so, dass es dann zum Gepäckstück wird. Ja, das ist aber irgendwie nicht vorbildlich, meinte ich dann. Ja, aber die Kern, also war die Antwort damals, die Kernaufgabe von HVV wäre, Personen zu transportieren und eben nicht Fahrräder. Gut, da kommt noch erschwerend hinzu, wenn du jetzt ein Cargo-Bike hättest, dürfst du es gar nicht mit reinnehmen, weil das dann da gar nicht mit befördert werden darf. Und das Ganze gipfelte dann darin, aber das muss man fairerweise sagen, war halt einfach nicht zu Ende gedacht. Als das 9-Euro-Ticket kam, waren die Züge so überfüllt, dass der HVV dann die Mitnahme von Fahrrädern am Wochenende verboten hatte. Das heißt, gerade dann, wenn die Leute halt einen Ausflug machen wollen, von Freitag bis Sonntag, durftest du gar keine Fahrräder mehr mitnehmen. Mhm. Also in der U-Bahn schon, aber in den Nahverkehrszügen, also als was Metronom bei uns ist, also diese, die dich halt an den Speckgürtel bringt, da durftest du kein Fahrrad mehr mitnehmen. Mhm.
Gucken wir mal auf die Eurobike wieder. Du hast gerade schon gesagt, die Lobbyarbeit ist wichtig. Erfüllt die Messe jetzt nach den ersten zwei Tagen eure Eindrücke? Du hast den Kongress erwähnt, der hier schon stattgefunden hat. Aber auch so grundsätzlich, erfüllt die Messe auch diese Lobbyarbeit?
Schwer zu sagen. Also ich kann jetzt nur aus der Brille des Herstellers sprechen. Ihr habt wahrscheinlich noch mal einen anderen Blick da drauf. Wir müssen, die Branche wurde arg durchgerüttelt in den letzten zwei Jahren, Post-Corona-Effekte und so weiter. Das heißt, wir haben hier schon auch eine starke Vertriebsbrille auf dieser Messe und gucken schon auch auf die Absätze. Ich glaube, da muss man fairerweise sagen, das ist schon die Prio 1. Mhm. Man darf natürlich bei dieser ganzen Problematik, die vielleicht in der Branche herrscht, trotzdem diese Arbeit nicht aus den Augen verlieren. Ich war sehr positiv überrascht über den Andrang in den ersten zwei Tagen jetzt schon. Also war wirklich sehr, sehr viel los. Und ich war auch positiv überrascht, weil wir sehr viele, also wir bei uns und bei anderen Herstellern auch sehr viele Carry-Over-Modelle haben, dass trotzdem sehr spannende Konzepte zu sehen waren. Wir selber sind ja auch mit Konzept-Bikes am Stand, weil wir denken, dass es wichtig ist, gerade in Hard Times, wie man so schön sagt, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern nach vorne zu gucken. Das muss einfach so sein, weil irgendwann werden sich die Wogen wieder glätten und dann musst du halt auch was in der Schublade haben, um wieder nach vorne zu gehen.
Also ich habe natürlich immer zwei Brillen auf. Die eine Brille ist die technische Brille, ja, da ich ja Technik-Nerd und technikaffin bin. Da gibt es natürlich schon etliches jetzt hier zu bestaunen, auch eigenwillige Konzepte, außergewöhnliche Sachen, neue Motoren. Also ich habe es gestern schon gesagt, also es ist eigentlich hier die Motorenmesse, weil wir haben wahnsinnig viel neue Antriebe, das heißt jetzt Mittelmotoren, Bosch haben wir ja schon angesprochen, Pinion etc., Brose, genauso wie Hecknabenmotoren, Miweis fällt mir da jetzt gerade ein, ja, die was Schönes Neues gebracht haben, Male ist da. Was nach wie vor ein bisschen fehlt, also als, sagen wir mal, um das große Ganze ein bisschen abzudecken, sind jetzt Scott und Bergamont ist da, ich meine, das ist ja, gehört ja zusammen, ja. Aber das ist auch einer der wenigen großen Player, die hier überhaupt noch am Start sind. Ja? Ich will jetzt mal unsere Centurion Merida rausgreifen. Der eine oder andere ist auch noch da, aber so, es sind doch einige Hersteller nicht am Start, die eigentlich hier hingehören. Und sei es nur einfach mit einem Top-Sortiment. Ihr habt es so gemacht. Auch ich war ja mit deinem Kollegen, mit dem Tobias, heute Vormittag noch, beziehungsweise heute Nachmittag noch bei Scott am Stand und er hat auch ganz bewusst gesagt, wir haben halt so die Spots hier hergebracht und einfach um es zu zeigen, ja, so, dass man halt auch was sieht, ja, das fehlt mir ein bisschen, ja, ob wir zu wenig Lobbyarbeit betreiben. Also wir sowieso nicht. Ja. Weil wir sind ja diejenigen, die hier versuchen, von das, was wir tun können, ja, auch voranzutreiben. Aber ich glaube nicht, dass es von unserer Seite aus, also ich denke auch die Fahrradhersteller, ja, auf der einen Seite, wir Journalisten auf der anderen Seite, auch die Fahrradhändler vor Ort, ich glaube schon, dass die hier schon auch aus Eigeninteresse, aus Eigeninitiative da eine ganze Menge machen. Ja, aber ich habe immer mal so den Eindruck, es wird ja nicht gehört. Ja, also zumindest die Politik nimmt es nicht so wahr, wie wir das fordern. Ja, und wir kleben uns halt nicht fest. Ja, ne, also das ist jetzt wertlos, ja, aber man muss natürlich den Klimaaktivisten sagen, sie werden wahrgenommen und das ist ja eigentlich das, was sie erreichen wollen. Das fehlt bei uns leider ein bisschen. Daran müssen wir arbeiten. Ja.
Die Frage ist natürlich in dem Punkt jetzt, das ist natürlich hochgradig polarisierend, ob sie positiv wahrgenommen werden oder nicht. Aber lass mir das mal außen vor. Was ich jetzt bei der Messe interessant fand, ich habe zum Beispiel die allerersten Messestunden habe ich in der Startup-Area verbracht und auch ganz bewusst, weil ich sehen wollte, was ist denn an ganz verrückten Ideen, was gibt's an neuen Sachen. Und da, was ich da sehr faszinierend fand, ich habe natürlich ein bisschen mit der Roadbike-Brille auch gesehen, da waren auch spannende Sachen da dabei, aber also dieser Erfindergeist und diese Wille doch irgendwie auch zu tüfteln, was Neues aufzumachen, das ist natürlich bei den größeren Herstellern auch. Ist das nach eurem Empfinden auch die Aufgabe und die Zukunft auch so ein bisschen der Branche, du hast das ja gerade schon mit beeindruckenden Innovationen auch bei größeren Herstellern erwähnt, ist das irgendwie auch die Aufgabe, dann jetzt doch produktseitig wieder gedacht, da irgendwie den Hammer auch hinzulegen, wo die Leute sagen, geil.
Naja, ich meine, das Produkt ist ja auch, wenn ich vorhin gesagt habe, es geht um Emotionen oder den menschlichen Mehrwert. Das Produkt ist ja das absolute Vehikel dazu, ist der Dreh- und Angelpunkt. Und natürlich ist das Produkt da in erster Linie wichtig, ist ja klar. Ich weiß nicht, wie viel der Eurobike das jetzt für euch ist, aber ich mache das jetzt auch schon jahrzehntelang. Und früher war das in Neuen Friedrichshafen, ist halt dahin. Wahrscheinlich seid ihr auch so zwei Jungs, die früher in Fahrradläden Zeit verbracht haben. Und man kam früher in so ein Fahrradladen, der Gummigeruch, dieses Mysterium, wo man eigentlich stundenlang verbringen wollte. Ich will nur sagen, wenn man früher zu Eurobike ging, da brannte ja auch die Luft. Ne? Also da ist man hin und wurde überhäuft von Emotionen. Alle großen Hersteller waren da. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass wenn wir in diesem Jahr zu Eurobike gehen, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Aber ich war da jetzt sehr, sehr positiv überrascht. Ich ging da hin, man wird so ein bisschen angefixt, man guckt sich um und auch deswegen komme ich drauf über diesen Fahrradladen. Dieser typische Geruch, den es auf der Eurobike gibt, das ist neues Material, was da reingeschleppt wird. Das hat ja so eine spezielle Aura. Und das ist ja schon ein Weg, um die Leute anzufixen, ne? Da mitzuschwimmen. Und du hast gerade diese Startup-Area erwähnt. Wir hatten komischerweise gestern oder lustigerweise gestern genau diesen Punkt. Da haben wir eben drüber intern gesprochen. Naja, wo kommt denn die Innovationskraft her? Muss ich mir dieses in so einem großen Unternehmen genehmigen lassen oder muss ich den fragen oder ist der verantwortlich? Sagt, hey, es geht gar nicht darum, wer verantwortlich ist. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du auch in einem großen Unternehmen in der Abteilung so arbeiten, als wärst du ein kleines Start-up. So, das heißt, du musst diese Reflexe wieder in Gang bringen, dass du nicht denkst, ich bin ein kleines Rad in einem großen Getriebe, in einem großen Unternehmen. Du musst, wenn du Dinge voranbringen willst, auch vielleicht mal jetzt, blöd gesagt, die eine oder andere Überstunde schieben, weil du gerade eine Idee hast, dann, wenn du eine Idee hast, musst du sie ja im Unternehmen voranbringen. Und das ist eben diese Kraft bei so Startups. Die sind klein, die haben nicht so einen großen Wasserkopf und gehen dann einfach nach vorne, weil sie an die Idee glauben. Und das ist das, was wir auch machen müssen.
Mhm. Also um dann dran anzusetzen, ich glaube, das ist auch die Kraft der Fahrradbranche. Wenn ich jetzt vergleiche mit der Automobilbranche, wir haben ja nur wenige Autohersteller, wenn man das jetzt mal so global betrachtet. Ja. Mit der Elektrifizierung des Autos wird es ein bisschen anders. Ja. Aber das war ja schon immer bei uns in der Radbranche auch so, viele Einflüsse auch von kleinen Unternehmen, die dann plötzlich was auf den Markt brachten, wo man dann gesagt hat, boah, das ist aber echt cool, ne? Und das waren oft die kleinen Sachen, ja, die dann vielleicht, wenn die Idee dann, sagen wir mal, nicht nur richtig gut war, auch noch sich in Serie darstellen ließ, dann plötzlich bei einem der großen Komponentenhersteller oder Fahrradhersteller man dann Dekade später dann verwirklicht sei. Ja. Das, also daran glaube ich schon immer noch. Ja. Und das ist auch diese Anziehungskraft, die diese Startup-Area mit Sicherheit hat. Mhm. Ja. Mhm.
Also eine Sache, wir können leider natürlich von der Eurobike die Gerüche, die Christian gerade erwähnt hat, weder in diesem Podcast noch in unseren Artikeln transportieren. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wissen wollt, was so auf der Eurobike läuft, was dafür neue Produkte auch gezeigt werden, dann empfehlen wir euch sehr unseren News-Ticker auf bike-x.de, wo wir jeden Tag tagesaktuell spannende neue Produkte, Konzepte, Ideen vorstellen. Und die Frage an euch beide, wir haben heute schon drüber gesprochen, dass die Hacken abgelaufen sind langsam. Bei dir, weil du natürlich auch viel am Stand bist, weniger als bei uns beiden Redakteuren, die immer unterwegs sind. Aber was erhofft ihr euch vom morgigen Tag? Was kommt da noch auf euch zu?
Also Ich habe ja morgen tatsächlich einen von uns ins Leben gerufenen Gravel Ride tatsächlich, wo wir die Medienvertreter eingeladen haben.
Aus den Hallen.
Ein Stück weit auf die Medienvertreter auch schimpfen, weil das Feedback verständlicherweise, man hat Termine etc. Eher gering ist, weil man ein Programm hat ja auf der Eurobike. Aber da sind wir ja wieder bei diesem Role Model Thema. Wir sagen, wir machen es trotzdem. Also ich denke, wenn du nicht partizipativ bist und die Leute nicht auf die Fahrräder bringst oder auch das ja die Eurobike nutzt, um mal vielleicht eine Stunde rauszufahren und dann über wichtige Themen zu reden außerhalb der Halle, dann machst du auch irgendwo was verkehrt. Das heißt, das ist morgen auf jeden Fall ein Teil des Programms und dann ist ja mit dem morgigen Tag dann auch zumindest der professionelle Teil vorbei und dann kommt ja der ganz große Überraschungspaket, wie sieht es denn bei den zwei Publikumstagen aus? Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was da auf uns zurollen wird. Ich hoffe natürlich, dass es richtig abgeht. Ich hatte meine erste Messe dieses Jahr in Düsseldorf bei der Cycling World Europe und da war ich wahnsinnig überrascht, was für einen Andrang wir da hatten. Und das ist insofern immer spannend, weil wir müssen ja da aufpassen. Nein, wir sind ja, du wirst mir sicher recht geben, Gregor, in so einer Bubble, ne? Also wir sind unter uns und die ganzen Fahrradhersteller und auf der Cycling World war es dann auch wieder so, es ist ja unglaublich, was die Leute dir für Fragen stellen, was die für Wehwehchen haben und was die für Wünsche haben und was für Insights die denn auch liefern. Also super wertvoller Input. Und da bin ich wirklich gespannt. Da braucht man ein bisschen Sitzfleisch, ne? Kennt ihr alle, weil das ist ja dann ganz viel, was da auf dich einprasselt an einem Tag. Aber da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was am Samstag und Sonntag noch passieren wird.
An dieser Stelle dann durchaus auch die Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, wenn ihr am Samstag und Sonntag jetzt 24. und 25. Juni in Frankfurt seid oder hier hinkommen wollt, Eurobike, Publikumstage laden euch herzlich ein.
Ja, also auch von meiner Seite ist natürlich, kann ich die Einleitung von dir, Moritz, ja nur nochmal untermauern. Ist auf jeder Eurobike, so wie wir es kennen, auch die letzten Jahre, es gibt immer spannende Neuheiten. Ja. Es ist natürlich nicht immer gesagt, dass was wir als Neuheiten betrachten, dass das dann für jeden Konsumenten, der hierher kommt, auch gilt. Ja. Für den einen oder anderen, der hat andere Sachen im Visier. Man kann auch nicht die ganzen Produkte, die hier angeboten werden, alle abfrühstücken, sage ich jetzt mal, das gelingt. Also das ist mir in all den Jahren nicht gelungen und auch ich kann nur punktuell mal hier und da hinschauen. Ja. Wir werden natürlich im Vorfeld teilweise schon auf diverse Highlights, auch durch Mundpropaganda untereinander in unserer Bubble darauf aufmerksam gemacht, so dass man diese Sachen halt auch im Vorfeld schon kennen. Ja, das muss man auch mal der Ehrlichkeit aber dazu sagen. Und der Alltag als Redakteur schaut in der Regel dann so aus, dass wir auf der einen Seite unsere Termine von den Herstellern, wo wir halt immer eingeladen werden, abklappern, dort dann entsprechend, sagen wir mal, auch die Neuheiten begutachten, ja, also begutachten im Anführungszeichen, betrachten, ja, und uns einführen lassen, von zum Beispiel von Christian, ja. Auf der anderen Seite schauen wir natürlich, und Moritz, du hast gerade schon gesagt, du bist in die Startup-Area gegangen, das ist natürlich immer schwierig, sagen wir mal so, tolle Sachen, die sind oft im Detail, und das rauszufinden und zu sehen, was macht denn der eine oder andere, das ist natürlich schon für uns immer jedes Jahr neue Herausforderung, und ohne dass es jetzt das ganz große Feuerwerk wird, das ist natürlich immer die Frage, was ist das schon, das ganz große Feuerwerk? Manchmal sind kleine Dinge, die sei es auch nur ein kleines Update oder kleine Verbesserung bei dem einen oder anderen Fahrrad, ja, was eh schon gut war und dadurch vielleicht noch ein bisschen besser wird, vielleicht ist es manchmal das ganz große Feuerwerk und nicht zwingend jetzt der neue Motor von.
Ja, vielleicht sind es ja auch so Überthemen. Also wir, Gregor und ich, wir kommen ja aus dem Rennradbereich, das heißt ja nochmal eine spezielle Bubble, da guckst du sowieso auf ganz andere Dinge, dann gehst du aber auf die Performance früher, ich meine, wir sind ja schon ein paar Semester älter, Gregor und ich, da waren die Räder ja noch lackiert und hast du geguckt, oh, das war ja noch Manufaktur, hast du darauf geguckt. Mittlerweile haben wir ein ganz anderes Metathema, Lifestyle. Also das heißt, früher hast du Fahrräder für eine Fahrrad-Community entworfen, ne? Gerade die Rennrad-Community zum Beispiel, die ich gerade erwähnt habe. Heute ist es aber so, dass der, zumindest in unserem Bereich, im Urban Mobility-Bereich, dass der Mensch, der sich ein Fahrrad kauft, oder schafft sich ein Lifestyle-Produkt an, in dem gleichen Reflex, wie er sich andere Dinge kauft, wie ein Modeartikel, wie eine App, die er benutzt, wie ein Turnschuh oder wie sein Fitness-Abo im Fitnessstudio. Überall wird der Lifestyle angeboten. Das heißt, der geht mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran, als jemand, der früher ein Fahrrad gekauft hat. Und der will seinen Lifestyle bestätigt wissen. Das sieht man auch bei diesen ganzen Top-Entwürfen hier auf der Messe durch die Bank. Bei allen Herstellern kann man das beobachten. Und da rede ich jetzt von den Details, die du gerade erwähnt hast. Da geht es darum, wie fühlt sich so ein Cockpit an? Wie leuchtet das auf? Wie reagiert das Display? Ja, ist das taktil? Wie ist die Oberfläche vom Sattel, weil die Leute das anfassen? Wie ist der Lack? Ist das irgendwie ein Effektlack mit Flipflop? Oder ist das passend zu meinen neuen Lauf- oder Lifestyle-Schuhen? Oder überhaupt zu meinem ganzen Style? Ist es, du hast gerade Klima erwähnt, ist es nachhaltig oder sogar circular? Es gibt ja auch diverse Produkte hier auf der Messe, die diesen ganzen Circular oder Cradle-to-Cradle-Gedanken zumindest ansatzweise bedienen. Und das war ja früher gar nicht so. Du hast ja ein Fahrrad gekauft, warst in dem Thema, und hast halt beobachtet, ob das so zu dir passt oder ob es irgendwie anfixt. Mittlerweile ist es erstmal das, dass es zu deinem Lifestyle passen muss, und dann, das ist so ein bisschen die Pest gerade, und wir sind ja gewohnt, dass du eine Instant Gratification hast, eigentlich willst du es dann auch sofort haben.
Wobei da ja aktuell vielleicht nicht die absoluten Neuheiten von der Eurobike, aber insgesamt ist die Situation ja eine ganz andere, als wenn wir vor 2 Jahren sprechen. Also wer etwas möchte, wer ein Fahrrad kaufen will, hat gute Chancen gerade. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Für mich persönlich ist jetzt auch der nächste Tag nochmal, oder diese ganze Messe auch. Ich war letztes Jahr nämlich wegen Covid nicht dabei. Also für mich ist das auch einfach wieder dieses, auch die menschlichen Begegnungen, die Möglichkeit, sich wieder auszutauschen, die Möglichkeiten in der Branche, die Leute zu sehen, sich eben auszutauschen, einzutauchen, in dieses durch die Hallen treiben zu lassen. Natürlich die ganzen Termine, da freue ich mich morgen auch wieder sehr drauf. Und ja, noch einmal die Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer das auch machen will und wer dieses Fühlen, was Christian gerade sehr atmosphärisch, wie ich finde, auch beschrieben hat, wer das möchte, wer die Produkte angucken möchte, ein bisschen antasten, anfühlen, all das ist möglich bei der Eurobike, kommt vorbei. Und in diesem Sinne.
Genießt es, ja. Ich habe noch gerade in meinen Terminkalender für morgen reingeschaut, weil du ja konkret gefragt hast. Und ich habe tatsächlich morgen noch einen Programmpunkt. Da war ich letztes Jahr schon dort, und die machen tatsächlich, das geht auch da in die Richtung, die Christian erzählt hat. Die Firma IGUS, die macht hauptsächlich nachhaltige Produkte. Also sie bauen Produkte aus Kunststoff, aus recyceltem Kunststoff, und die machen das erste Fahrrad komplett aus recyceltem Kunststoff. Also auch die Laufräder, dann sind Reifen drauf auf recyceltem Kunststoff, die aber dann von Continental kommen. Und also stand letztes Jahr, ja, ich war ja noch nicht dort, ne, ganze Getriebe, also Nabenmotoren aus recyceltem Kunststoff, die dann wiederum ohne Schmierstoff laufen. Also das sind dann sogenannte Additive, werden dort praktisch mit reingemischt. Und das ist ein sehr spannendes Produkt, ist kein Elektrorad, ja, also es ist ein ganz normales Fahrrad. Und ich habe mich schon für ein Testrad dann auf die Liste draufschreiben lassen, weil das natürlich das Fahrrad, so wie wir es kennen, ganz anders gedacht ist. Sowas kann dann eben ein nachhaltiges Produkt auch mit Lifestyle verbunden werden, ja, ganz klar. Ne? Und ich finde es super spannend, und da bin ich gespannt, welchen Schritt die jetzt in dem einen Jahr vom letzten Jahr zu jetzt diese Eurobike genommen haben.
Also ja, absolut, das haben wir ja heute ja noch gar nicht thematisiert. Am letzten Endes ist ja auch da die Eurobike gefragt. Wir haben ja auch hier den Eurobike Award. Was wird awarded? Ne? Ist das ein Nachhaltigkeitsthema, was awarded wird? Ist die reine Innovationskraft? Ist Design, was awarded ist, oder ist es alles zugleich? Wir waren ja letztes Jahr, weil du gerade Covid erwähnt hast, in dem ersten Jahr Frankfurt überhaupt. Das war überhaupt für so eine Wundertüte. Und dann war es ja auch Post-Corona. Das heißt, war alles sehr zögerlich. Ich will nur eines dazu noch sagen. Für mich war es mega erfrischend, Leute hier wieder zu sehen, sich wirklich, hast öfter, an mir ging es zumindest so, sich herzlich zu umarmen, zu begrüßen, dann auch länger ohne irgendwelche Maske zu klönen, wirklich am Stand oder ein Thema zu vertiefen, dann sich wieder zu verabschieden, zu umarmen, weil wir sind ja alle von einem Schlag und wir mögen uns ja auch alle. Das ist ja auch die Kraft, die wir in der Fahrradbranche haben, dass wir alle an dem gleichen Rad drehen, im wahrsten Wort sind und da auch hier alle irgendwie so, ne, ich habe vorhin zwar Bubble genannt, das ist ja auch gar nicht abwertend gemeint, man muss nur über manchmal im Tellerrand hinausgucken, aber wir sind hier unter uns und das war in den ersten zwei Tagen, auch wenn es mega voll war, mega erfrischend, also ja, sich da wieder zu sehen und nicht dieses, wie wird Frankfurt und wie wird sich die Eurobike nach dem Transfer von Friedrichshafen nach Frankfurt machen, es war irgendwann wirklich, muss man sagen, scheißegal, weil wir waren alle happy, dass wir wieder hier sind und so ungebunden und das fand ich mega.
Das, also das ergreift mich, obwohl ich ja auch schon ein paar Tage dabei bin, auch jedes Mal und auch diesmal wieder genauso. Und eben, wie du gesagt hast, ich weiß noch letztes Jahr, Maske auf, Maske runter, Maske auf, Maske runter. Ja. Das, dann trinkst du was, Maske runter. Und ich habe versucht dann auch letztes Jahr wirklich überwiegend die Maske aufzubehalten, was wahrscheinlich im Nachhinein völlig für die Katz war, aber gut, es war halt so, ja. Und jetzt zum ersten Mal, nicht ganz zum ersten Mal, oder zumindest hier Eurobike in Frankfurt, so rumzulaufen, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Das ist schon echt klasse und dann alle wieder zu sehen.
Ja, vor allem, weil Fahrradfahren ja auch untrennbar mit dem Begriff Freiheit verbunden ist. Ne? Also für uns ist ja alle Fahrrad von ich erzähle immer die Story, wer erinnert sich nicht, ihr könnt wahrscheinlich beide eine Anekdote dazu erzählen. Wer erinnert sich nicht an sein erstes Fahrrad als Kind? Und auf einmal war dein Aktionsradius als Mensch ja um ein Zigfaches höher. Und das war das Symbol für dich selber als Kind schon. Hey, ich bin da mal weg. Du musstest nicht mehr irgendwo hingefahren werden oder warst ewig lang zu Fuß. Kamst auch irgendwann später nach Hause, weil es halt so Bock gebracht hat. Und das ist halt das Thema Freiheit. Und das war letztes Jahr noch so ein Stück weit eingeschränkt. Jetzt ist man wieder ungezwungen unterwegs und hat nicht irgendwelche Sachen im Hinterkopf. Wir sind der Super-Spreader-Hotspot hier. Das ist gar nicht mehr da. Und das ist natürlich super erfrischend, weil wir da zur Quintessenz, für mich zumindest, des Fahrradfahrens eigentlich wieder zurückkommen.
Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde.
Ja.
Vielen Dank für die Einblicke hier über die Eurobike, in die philosophischen Gedanken, die wir phasenweise hatten in diesem Gespräch. Vielen Dank, Georg, für dich, für deine Einschätzung, auch produktlastig, was du hier gesehen hast. Und wir berichten auf bike-x.de in unserem täglichen News-Ticker über die Eurobike und in der Folge natürlich in Mountainbike, Roadbike, Gravelbike, Elektrobike, Karl oder auf bikex.de über alle Entwicklungen in der Fahrradbranche. Und in diesem Sinne, vielen Dank.